Um das mal zu klären, nicht? Was ich jetzt da im Wesentlichen vorgetragen habe, das war auf der Ebene dessen, was Marx eben das Kapital im Allgemeinen nennt, sozusagen die innere Logik der Wertverhältnisse. Und das ersetzt natürlich nicht eine Analyse, wie sich das auf der Weltmarktebene konkret darstellt. Und jetzt kamen schon vor der Tür und so eine Menge Fragestellungen, die sich auf genau diese Ebene beziehen. Die habe ich jetzt so gut wie gar nicht aufgemacht, weil es ja erstmal darum ging, sozusagen ganz grundsätzlich auf dieser Wertvermittlungsebene der Logik des Kapitals im Allgemeinen das darstellt zu stellen, wie Marx das auch macht, eben mit Konsequenzen, die auch in der marxistischen Krisentheorie normalerweise nicht gezogen werden. Und wie sich das jetzt konkret in den Verlaufsformen darstellt, da muss man natürlich auf die Analyse der konkreten Weltmarktvermittlungen gehen. Nicht? Das habe ich jetzt nicht gemacht, das wäre ein ganz eigenes Thema. Aber natürlich können dazu auch Fragen, Beiträge und Einwände kommen. Ich wollte nur, damit es klar ist, dass es verschiedene Ebenen da gibt, die man auch für sich jeweils behandeln muss.
Also danke, dass du das gesagt hast, weil jetzt kann ich meine Frage doch stellen. Also es sind zwei Fragen, die miteinander eigentlich, glaube ich, nichts zu tun haben. Die eine ist gerade vorne aufgetaucht und die andere, die hatte ich schon vorher im Kopf gehabt. Also die erste, wenn man sich in den letzten Wochen angehört hat, was Geithner und andere in den USA gesagt haben zum Thema, wir lassen die Schleusen auf, koste es, was es wolle, wir müssen fluten, fluten, fluten. Da gab es auch schon den Spruch, dritter finanzieller Weltkrieg sozusagen, dass die Europäer jetzt sparen wollen. Sind die Europäer wahnsinnig geworden, dass die jetzt Sparprogramme machen wollen? Also aus der amerikanischen Logik rausgesprochen. Oder spielen die Europäer gerade ein Spiel, so nach dem Motto, der Letzte, noch, der noch steht und geht mal schön unter? Wie würdest du das einordnen, diese Situation? Das Zweite, davon vollkommen abgetrennt. Inwieweit ist diese Krisentheorie, die du gerade angesprochen hast, anwendbar auf den Zusammenbruch der Sowjetunion und der DDR? Gibt es da irgendwelche Versatzstücke, gibt es da irgendwelche Verbindungen oder ist das ein Prozess, der da komplett von abgetrennt ist?
Ganz kurze Frage, das Kapital im Allgemeinen, ist das das Gleiche, was der Michael Heinrich immer den idealen Durchschnitt nennt?
Also nein, das sind zwei frühere Formulierungen von Marx. Er spricht einerseits, er will eben deutlich machen, dass es hier Vermittlungsebene noch gibt, die er nicht behandelt. Das sagt er mehrfach, nicht? Wie setzt sich das konkret in der Konkurrenz um? Diese Verhältnisse, gar wie sie sich auf dem Weltmarkt darstellen, da wollte er sogar auf der allgemeinen Ebene noch ein weiteres Buch schreiben, das dann nicht gekommen ist, nicht? Ich würde eher vom Kapital im Allgemeinen oder eben von der kapitalistischen Logik sprechen, deren sozusagen Vermittlungszusammenhängen, Verlaufsformen dann eben extra für sich analysiert, kategoriale Ebene, während idealer Durchschnitt, das kommt zwar bei Marx auch vor, ich glaube, das ist früher, wovon er dann auch wieder abgekommen ist, weil idealer Durchschnitt suggeriert eben eigentlich als Voraussetzung diesen methodologischen Individualismus. Durchschnitt heißt ja dann sozusagen der Durchschnitt der aufsummierten einzelkapitalistischen Verhältnisse. Und das, denke ich, ist mehr in Frage zu stellen oder auch zu kritisieren, indem er eben sagt, die marxischen Kategorien sind eigentlich auf das Gesamtkapital bezogen. Und betriebswirtschaftlich, einzelkapitalistisch stellt sich das wieder anders dar, weil die sich ja auf diesen Gesamtzusammenhang nur beziehen und zwar blind von ihrem betriebswirtschaftlichen Kalkül her. Weswegen auch übrigens die bürgerliche Statistik nur begrenzt aussagefähig ist, beziehungsweise man müsste die erst dechiffrieren und man kann das nicht unmittelbar empirisch erfassen, weil das wird nicht eben in diesen Zahlenreihen exakt wiedergegeben. Es gibt zum Beispiel Umschlagszyklen des Kapitals, ja? Zum Beispiel eine Brötchenfabrik, die setzt sich jeden Tag um, ne? Und eine Kraftwerkproduktion, das dauert Jahre. Ne? Und das überlappen sich ständig unterschiedliche Produktionszyklen, ne? In die sich ja auch wertmäßig dann darstellen. Sodass man jetzt nicht sagen kann, so eine Statistik, die jetzt noch dazu zum Teil getürkte Bilanzen einfach aufsummierend vom Jahr 1990 meinetwegen irgendwie darstellt. Ja, das gibt keine empirische, exakte Aussage über die wirklichen Wertverhältnisse. Weswegen ja auch sowohl die Statistiker als auch die bürgerlichen Ökonomen ständig völlig überrascht werden von plötzlichen Veränderungen, die sie nicht voraussehen konnten. Aber jetzt zu diesen beiden Punkten. Also die erste Frage, die bezieht sich natürlich genau auf diese konkrete Vermittlungsebene. Was passiert da? Und in gewisser Weise kann man sagen, also wenn du sagst, wer ist da wahnsinnig geworden, sind eigentlich beide, ne? Weil es sind nur unterschiedliche Optionen in einem objektiven Dilemma. Denn allgemein war, dass dieser Einbruch auf der Finanzmarktebene, der sofort zurückgeschlagen hat auf die sogenannte Realökonomie, also auf die Weltkonjunktur, dass man versucht hat, den aufzufangen, das ist ja zum Teil auch vorübergehend gelungen, indem der Staat massiv eingegriffen hat, und zwar finanziell, nicht? Mit der Geldschwemme der Notenbanken, Nullzinspolitik, Einzinspolitik. Japan hat es ja vorgemacht seit seinem Crash Anfang der 1990er Jahre. Und dann aber eben darüber hinaus staatliche Bürgschaften, Verstaatlichung von Teilverstaatlichung von Banken, staatliche Konjunkturprogramme, staatliche Überlebenshilfen für große Konzerne und so weiter und so fort. Es ist auch gelegentlich schon gesagt worden, das ist sozusagen eine Kriegswirtschaft ohne Krieg. Also es ist, hat quasi schon kriegswirtschaftliche Dimensionen angenommen und sogar überschritten, nicht? Und die Frage ist natürlich jetzt, wenn danach jetzt nicht ein sogenannter selbsttragender Akkumulationsschub folgt, wovon niemand sagen kann, wo der eigentlich herkommen soll, nicht? Wenn er schon bisher nicht da war in den letzten Jahrzehnten, dann wird das zur Zwickmühle, nicht? Also entweder der Staat macht es einfach weiter, die Notenbank macht die Geldschwemme weiter, der Staat gibt immer neue Subventionsprogramme, legt immer neue Subventionsprogramme auf, um eben die an sich schon hohle Verwertung scheinbar in Gang zu halten. Dann heißt es natürlich Inflationierung, ne? Und es gibt in Teilen auch der EU, das sind vor allem der Club Med, wie das so schön heißt, die Südeuropäer, und vor allem aber in Großbritannien und zentral in USA, liebäugelt man mit der Vorstellung einer sogenannten kontrollierten Inflation. Auch im Direktorium des Internationalen Währungsfonds ist diese Option diskutiert worden, auch veröffentlicht worden. Das heißt, man sagt, damit der Staat sich langsam wieder entschuldet und diese noch auf unabsehbare Zeit weiterlaufende Geldschwemme und Subventionierung aufrechterhalten werden kann, müssen wir eine gewisse Inflation in Kauf nehmen. Das bedeutet ja auch dann sozusagen allmählicher Abbau der Verschuldung, indem nämlich die Schulden, also die Papiere dann immer weniger wert werden. Aber eben nicht auf einen Schlag, nicht als Katastrophe, sondern so gebremst. Und es heißt dann, also so etwa 6% Inflation, das könne man in Kauf nehmen. Nur hat noch keiner sagen können, wie eigentlich eine Inflationierung unter Kontrolle zu halten ist, ne? Wie das vor sich gehen soll. Weil wenn das mal angefangen hat und wenn auch diese staatliche Substitution von Verwertung auf verschiedenen Ebenen weitergeht, dann wird das sehr schnell unkontrollierbar, wie ja auch die Inflationen des 20. Jahrhunderts gezeigt haben. Ne? Und die Europäer jetzt wiederum, ne? Also die vor allem die Bundesrepublik und eben andere oder auch die EU-Kommission, die sagen, also diese kontrollierte Inflation, die ist zu gefährlich, das machen wir nicht mit. Wir müssen jetzt, wir hoffen einfach darauf, dass die Staatsprogramme jetzt einen gewissen Anschub gebildet haben, nicht? Dass dann eine autonome Verwertung von Kapital, so nennen wir das, sie sagen halt Aufschwung, Wirtschaftsaufschwung, von sich aus kommt, dass die staatlichen Maßnahmen vertrauensbildend waren, wie es so schön heißt, auf den Finanzmärkten. Das heißt, dass auch diese Schrottpapiere allmählich wieder handelbar werden, nicht? Um die Inflationierung zu vermeiden, legen wir jetzt staatliche Sparprogramme auf. Ne? Den Anschub haben wir jetzt ja gegeben. Nicht? Man sieht ja auch, es scheint ja zu gelingen, nicht? Auch wenn sich das nur auf Quartalszahlen bezieht. Nicht? Und jetzt müssen vor allem die Defizitsünder, damit also der Euro erhalten bleibt und der Euroraum nicht inflationiert wird, müssen jetzt diese Defizitsünder halt sozusagen extreme Sparprogramme, aber auch alle übrigen, auch die Bundesrepublik selber, müssen diese Sparprogramme auflegen, damit die Inflation vermieden wird. Nicht? Und die Amis schreien CETA und Mordio und sagen, ja, ihr seid ja verrückt, ne? Das geht auch gar nicht, so kommt der Aufschwung nicht, ihr müsst weiter reinbuttern. Und in gewisser Weise haben natürlich beide recht. Ne? Was halt das Dilemma aufzeigt, ist es zum Beispiel so, dass es, das habe ich jetzt gar nicht weiter ausgeführt, das wäre eben dieses andere Thema der konkreten Weltmarktvermittlungen. Es hat ja zwei große Defizitkreisläufe oder Defizitkonjunkturen gegeben, die die Weltkonjunktur mitgenommen haben nach diesem Dotcom-Crash. Das war eben der pazifische Defizitkreislauf, vor allem zwischen USA und China, und der innereuropäische Defizitkreislauf zwischen der Bundesrepublik und ihren Nachbarn. Nicht? Und in beiden Fällen musste da von den gecrashten Finanzmärkten umgeschaltet werden auf den Staatskredit. Ja? Jetzt ist nur so, nicht? Wenn die wunderbaren Exporterfolge der Bundesrepublik, die immer noch zu mehr als 40% in den EU-Raum gehen und davon wiederum der Löwenanteil in den Euro-Raum, nicht? Wenn die auf den, was ja auch gar nicht anders möglich ist, Exportüberschüsse halt auf den Defiziten der anderen beruhen, nicht? Dann sind diese Defizite jetzt vor allem staatsfinanzierte. Und wenn die jetzt drastische Sparprogramme auflegen, dann ist unerfindlich, woher dann weiter Exportüberschüsse der Bundesrepublik resultieren sollen. Nicht? Die Merkel-Regierung, die sagt jetzt einfach, ja, die anderen sollen sich eben auch am Riemen reißen und so konkurrenzfähig werden wie wir, ja? Was natürlich eine völlige Milchmädchenrechnung ist. Nicht? Du kannst Exportüberschüsse nur machen, die müssen als Defizite der anderen wieder erscheinen. Dann ist die Frage, womit werden die finanziert? Ja? Und wenn jetzt die Quelle der Staatskreditierung trockengelegt wird, ist unerfindlich, woher eine andere Finanzierungsquelle kommen soll. Nicht? Und das Dilemma, das tut sich da halt auf. Nicht? Und ähnlich ist es im Verhältnis China-USA. Nicht? Da hoffen beide drauf, dass der andere sozusagen den Karren aus dem Dreck zieht und den Defizitkreislauf in Gang wieder bringt oder hält. Nicht? Und auch da ist es so, dass die Chinesen natürlich ihre Exportvorteile, ihre vermeintlichen, auch nicht preisgeben wollen, genauso wenig wie die Bundesrepublik. In beiden Fällen beruht es übrigens zu erheblichen Teilen auf Billiglohn. Nicht? Es ist nicht einfach die größere Kapitalkraft der Bundesrepublik und ihre bessere technologische Ausstattung, sondern vor allem auch, dass sich die Bundesrepublik den größten Billiglohnsektor innerhalb der EU leistet. Ne? Zumindest was Westeuropa angeht. Und für die Chinesen ist es genauso, wenn gesagt wird, ja, kurbelt euren Binnenkonsum an. Was machen sie momentan? Es werden kreditfinanzierte, vom Staat gelenkte, neue im Grunde auf Export, weitere Exportindustrialisierung, auf weitere Exportüberschüsse ausgerichtete Infrastrukturinvestitionen gemacht. Also ein Hafen neben dem anderen, ein zweiter Flughafen neben dem ersten und so weiter. Und die Chinesen wollen also genauso wenig ihren Billiglohnvorteil natürlich aufgeben, nicht? Der ja überhaupt erst Kapitalinvestitionen, nicht zuletzt auch aus den USA selber, in ihren Gürtel von Exportwirtschaftszonen gelockt hat. Nicht? Damit wurde das ja größtenteils finanziert, wenn jetzt gesagt wird, das soll zurück in die USA, ja, dann müssten die US-Konzerne selber ihre Produktionskapazitäten in China abreißen und wieder in den USA aufbauen. Nicht? Was hätte das für Konsequenzen oder was hat es vor allem auch für Voraussetzungen? Also hier werden auf beiden Seiten ständig momentan Milchmädchenrechnungen gemacht. Man hofft immer, dass der jeweils andere sozusagen irgendwas macht, was einem selber hilft, so weiterzumachen wie bisher. Ja, und der Zusammenbruch des Realsozialismus, ja, ich denke, das ist schon auch vermittelt durch den Prozess der dritten industriellen Revolution. Nicht? Also hier war der gesamte Realsozialismus war ja in den Weltmarkt involviert. Ja? Es ging ja um sozusagen die Fähigkeit, weiterhin diese Weltmarktvermittlung aufrechtzuerhalten. Und im Zuge dieser dritten industriellen Revolution ist eben genau das passiert, dass hier nicht nur für die realsozialistischen Länder, auch für viele andere, weil sie nicht genügend investieren konnten in diese neuen Technologien, ja, ihre eigenen Produkte immer weniger konkurrenzfähig waren, beziehungsweise die mussten die immer billiger abgeben, was nicht mehr mit ihrem eigenen Aufwand zu tun hatte. Ja. Das heißt, sie mussten das sind die sogenannten Terms of Trade, also die Außenhandelspreise, sie mussten für immer billigeres Geld ganz im Konträr zu ihrem wirklichen Aufwand ihre eigenen Produkte auf den Weltmarkt geben und dort immer teurer einkaufen, nicht? Verhältnismäßig. Und das hat sie eben in die Bredouille geführt. Das ist die berühmte Devisenbeschaffungsproblematik, die all diese realsozialistischen Länder hatten. Übrigens auch indirekt eine Inflation, weil bestimmte Güter waren ja nur über diese, wie hießen sie, die Shops da, wo man das kaufen konnte, nur Intershops, ja. Bitte? Ja, 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 ja. Na, aber heißt eben, im Grunde genommen ist das ein Aspekt von Inflationierung, ja, wenn hier bestimmte Güter nur noch zu ganz hohen Preisen, also im Verhältnis zur jeweiligen Währung inflationiert, nicht, gekauft werden können. Das heißt, hier hat ein Entwertungsprozess stattgefunden. Und den konnte dieser Staatssozialismus mit seinem, oder Staatskapitalismus eben über die Vermittlung über den Weltmarkt nicht mehr aus eigenen Kräften auffangen. Deswegen auch wurde das Handtuch geworfen. Und das hat aber ja auch viele andere Weltregionen betroffen. Die berühmte Schuldenkrise der dritten Welt, das hat auch mit dazu gehört. Das war schon Ende der 70er, Anfang der 1980er Jahre. Erst war es die Schuldenkrise der dritten Welt, dann die Krise des Realsozialismus, sein Zusammenbruch, und dann eben die kurz danach der Crash von Japan, nicht? Und dann die ganze Folgen, die folgenden Teilkrisen. Und jetzt haben wir es eben mit einer umfassenden Weltmarktkrise zu tun.
Ja, ich habe nochmal eine Frage, die mehr so an den Kern der Krisentheorie geht. Und zwar, es geht ja sozusagen um ein Abschmelzen der gesamtgesellschaftlichen Mehrwertsubstanz, kann man das so sagen. Ja? Und da spielt natürlich dann die produktive Arbeit eine ganz große Rolle. Also die Frage, was ist jetzt mehrwertproduktiv überhaupt? Weil Arbeit gibt es ja ganz viel oder Tätigkeiten, die irgendwie mit Geld entlohnt werden, aber die Frage ist natürlich, was ist jetzt wirklich produktive Arbeit? Und wenn jetzt das sozusagen die These ist, dass das mit der dritten industriellen Revolution zusammenhängt, dann ist das doch eine sehr starke Fixierung von produktiver Arbeit auf industrielles Kapital, also auf Produktion von Sachgütern tatsächlich, also von wirklich materiell greifbaren, substanziellen Dingen. Also stimmt das so? Und kann man sagen, dass da eigentlich auch eine recht starke technologische Determination dann drinnen ist in der Krisentheorie? Also ich finde, das wird ein bisschen wenig explizit gemacht oft. Und ich finde das jetzt gar nicht schlecht, aber kann man das so sagen?
Ja, in gewisser Weise schon. Ich meine, Marx bezieht sich ja auch in seiner gesamten Theorie im Grunde auf die industrielle Reproduktion, nicht? Also Kapitalismus als eben Industriekapitalismus. Die Frage ist nur, ob es überhaupt so etwas wie einen Dienstleistungskapitalismus geben kann. Nicht? Weil ein Aspekt, jetzt mal ganz empirisch oberflächlich betrachtet, die viele Humandienstleistungen auf der Einzelebene, ja, die müssen ja gekauft werden. Nicht? Und wenn industrielle Einkommen in einem zu großen Maßstab wegbrechen, dann können die auch nicht mehr nicht ausreichend gekauft werden. Das heißt, es gibt hier offensichtlich schon auf der Zirkulationsebene ein Problem, das man natürlich dann zurückführen muss auf die Produktionslogik. Nicht? Und da muss ich zugeben, dass das Zimmer ist noch in Arbeit sozusagen, man muss sich damit genauer befassen. Ich halte es allerdings für ziemlich blauäugig, wenn einfach so apodiktisch gesagt wird, naja, der Marx ist da halt überholt, der hat sich nur aufs Industriekapital bezogen und jetzt auf ein neues mit dem Dienstleistungskapitalismus, dann muss ich da schon erstmal fragen, woher kommen dann diese Krisen, die Finanzkrisen, diese ganze Kette. Dann müsste es ja schon seit 20 Jahren einen tollen Aufschwung geben. Nicht? Und ein Aspekt dabei, den ich jetzt nur dazu sagen möchte, ist, Das ist wieder das Problem dieses methodologischen Individualismus, nicht? Also in gewisser Weise zumindest. Wenn man nämlich sagt, dass so eine Formulierung bringt auch Marx, ich glaube in den Theorien über den Mehrwert und auch an anderer Stelle über den unmittelbaren Produktionsprozess dieser Schrift, wo er dann sagt, also, und das wird meistens dann aufgegriffen, nicht? Wenn also das berühmte Beispiel mit dem Koch, ne? Wenn irgendjemand, sei es vermutlich ein Kapitalist oder irgendwie sonst ein Magnat oder so, der stellt einen Koch ein, ne? Für sich persönlich. Und der bekocht ihn und den bezahlt er, ne? Aber das ist unproduktive Arbeit, weil das findet ja nicht diese Kochtätigkeit in einem Kapitalverwertungsrahmen statt, sondern im Gegenteil, das muss aus einem kapitalistisch produzierten Einkommen bezahlt werden, ja, ohne selber in die Verwertung einzugehen. Und wenn jetzt aber der, nicht da einer für sich persönlich einen Koch einstellt, sondern ein Kapitalist macht ein Kochunternehmen auf, ja, indem er also, was weiß ich, einen Partyservice oder einen Kochservice und das wird nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt und dann ist es Teil der Verwertung, also produktive Arbeit. Nun ist es aber rein formal, ja? Es ist nicht bezogen auf die gesamtkapitalistischen Reproduktionsverhältnisse. Es ist überhaupt nicht gesagt, dass also hier das Problem, dass es aus produktiv, kapitalproduktiv produzierten Einkommen bezahlt werden muss und selber nicht produktiv ist, dass es damit ausgehebelt ist, dass es jetzt formal eine Betriebswirtschaft ist. Ja? Da müsste man sozusagen die Beziehungen in dem gesamten Verwertungsprozess sich dann genau anschauen. Trägt es dazu bei oder ist es ein Abzug? Ja? Auf jeden Fall ist es ein Abzug, wenn es das, was da gemacht wird, also da ist eigentlich inzwischen auch nicht mehr bei allen, aber doch bei den meisten Marxisten noch Übereinstimmung. Das, was Staatskonsum ist, ist auf jeden Fall unproduktiv. Also der Staat muss ja, um das finanzieren zu können, was er konsumiert, was immer das ist, ob Raketen oder Beamte oder sonst was, das muss die Finanzierung dafür, die muss er von der realen Mehrwertproduktion abziehen, von den Einkommen, also von Löhnen und Gewinnen. Das ist ein Abzug. Wenn er jetzt Kredit aufnimmt, weil sein reelles Steueraufkommen nicht mehr ausreicht, und das ist ja seit langem der Fall, nicht? Dann ist er erstmal ein ganz normaler Kreditnehmer auf den Finanzmärkten. Nur, das macht Marx dann im dritten Band des Kapital genau auf, das ist eine ganz besondere Form von Kredit, weil normalerweise dient ja Kredit dazu, reale Mehrwertproduktion vorzufinanzieren. Das ist ja sein Sinn im Kapitalismus. Im Fall des Staatskredits, sagt Marx, ist das aber von vornherein fiktives Kapital, weil es findet ja kein Mehrwert produzierender Produktionsprozess statt. Der Staat konsumiert das ja, ne? Und jetzt kann man das natürlich auch ausdehnen, kann sagen, wenn der Staat jetzt über Konjunkturprogramme beispielsweise Straßen baut, Flughäfen baut, sonst was baut, die Bauindustrie hat scheinbar hier ganz tolle einen Aufschwung, kriegt also Aufträge, es wird Arbeitskraft beschäftigt, abstrakte Arbeit wird vernutzt, ist doch alles ganz reell. Dummerweise aber die Voraussetzung dafür, das ist eben der Abzug von der und sei es ein zeitlich Vermittelter, in dem das eben über Kredite läuft, der Abzug von den reellen Produktionseinkommen. Ne? Und damit ist das natürlich dann auch unproduktive Arbeit. Ne? Also man müsste das nach verschiedenen Seiten hin genau durchgehen, denke ich. Und momentan ist aber so der Tenor, der Allgemeine so, auch in der Linken, dass man auch da so als Ausflucht eben blauäugig annimmt, dass sich dieses Problem der unproduktiven Arbeit eigentlich so ziemlich erledigt hätte. Ne? Im Grunde bei ganz extrem natürlich bei den Postoperaisten, da ist so gut wie alles Mehrwertproduktion. Ne? Womöglich noch, wenn ich aufs Klo gehe oder so, ich produziere immer, wenn ich gehe und stehe, Mehrwert, weil das ist inzwischen in die Lebenswelt eingesunken und mein gesamtes Dasein ist Wertproduktion und die soll sich jetzt bloß noch emanzipieren vom Kapital. Ne? Ich gebe zu, das ist ein noch zu sind offene Fragen dabei, nicht? Aber ich denke, es ist in einigen Punkten ist es schon ganz klar, dass hier man das nicht so blauäugig behandeln kann, wie das momentan auch in großen Teilen des marxistischen Diskurses stattfindet. Das ist noch ein Überhang dieser ganzen Überlegungen zum finanzgetriebenen Wachstum, wo man eben dachte auch, ja, alles, was darüber in Bewegung gesetzt wird, das ist per se schon reale Mehrwertproduktion. Und das hat sich jetzt erstmal gründlich blamiert.
Ich hab letztens gelesen, am Tag, glaube ich, sind das 4,1 Billiarden Euro, die am Tag um die Welt zirkulieren. Wie kriege ich die irgendwie verbunden mit der Mehrwert der Wirtschaftung, oder wie sind die da verknüpft?
Ja, also Mäuse zählen wird wieder schwieriger.
Das ist ja gerade dieses Problem dieser Finanzblasenökonomie, nicht? Und des Kreditsystems und des fiktiven Kapitals. Also es ist halt so, das war ja dieser Prozess Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre, die berühmte neoliberale Revolution. Das war ja gerade schon eine Reaktion auf eine stagnierende Mehrwertproduktion, nicht? Schon als diese dritte industrielle Revolution gerade erst eingesetzt hat und eben die fordistischen Akkumulationspotenziale so Auslaufmodelle geworden sind. Und da hat man ja auch zunächst versucht, das mittels Staatseingriff zu kompensieren, nicht? Also Staatskredite, staatliche Konjunkturmaßnahmen, staatliche Investitionen. Und das Resultat war die berühmte Stagflation, nicht? Also trotzdem sinkende Wachstumsraten und gleichzeitig steigende Inflation. Und da kam dann als Reaktion, und natürlich in USA waren es zum Teil sogar zweistellige Inflationsraten, nicht? In Teilen der dritten Welt eben Hyperinflation mit zigtausenden Prozent Inflation. Und da kam eben diese berühmte neoliberale Revolution, die gedacht hat, deren Träger gedacht haben, die Ursache dieses Problems, das ist eben der Staat, ne? Dass der Staat hier Kredit aufnimmt und Geld die Notenpresse anwirft und Geld reinschmeißt, das darf nicht sein, sondern man muss die Marktkräfte wieder freisetzen. Das ist ja rein ideologisch, ne? Aber was dann passiert ist, war im Grunde nur die Schleusen öffnen, ne? Für diese Finanzblasenökonomie. Das heißt Deregulierung vor allem der Finanzmärkte. Und was gekommen ist, war nicht eine autonome Verwertung von Realkapital, reale Mehrwertproduktion, sondern eben Verlagerung vom Staatskredit auf diese Finanzblasenökonomie, auf Immobilien, Aktien und so weiter, Explosion der Kurse, der Bewertungen, der Preise dieser Finanztitel, nicht? Und daraus dann diese Defizitkonjunkturen, in dem nämlich, das ist ein Novum auch in der Geschichte des Kapitalismus, weil vorher solche Finanzblasen immer nur relativ kurzzeitig gedauert haben, ne, bis ein neuer realer Akkumulationsschub einsetzte. Aber der kam ja jetzt nicht mehr. Also hat sich diese Finanzblasenökonomie immer weiter ausgedehnt und dieses sozusagen substanzlose Geldkapital wurde wieder eingespeist in die Realwirtschaft, also in dem zum Beispiel in USA sind etwa, waren 2007 die Realeinkommen, die durchschnittlichen, auf unter den Stand von 1970 gefallen. Und trotzdem gab es in USA ein Konsumwunder. So wurde das bezeichnet in der Wirtschaftspresse. Und woher kam das? Na natürlich, inzwischen weiß man es. Ne? Es gibt einen breit gestreuten Wohnungsimmobilienbesitz. Zum Teil wurde der erst auch noch befeuert. Es wurden Leuten Kredite aufgedrängt, die noch nicht mal einen Cent Eigenkapital hatten und so weiter. Also eigentlich nach kapitalistischen Kriterien ziemlicher Irrsinn. Ja? Aber bei ständig steigenden Immobilienpreisen und damit auch den Eigentumstiteln, Finanztiteln für diese Immobilien, konnte man dann eben das beleihen, ja? Also Hypotheken aufnehmen und damit konsumieren dann, ne? Sagen zum Beispiel, ich habe eine Hütte, ja, die ist, sagen wir mal, die war ursprünglich $10,000 wert. Inzwischen ist sie 30, 40, 50, 70.000 Dollar wert, in Anführungsstrichen. Das heißt, die Preise dieser Eigentumstitel sind entsprechend gestiegen. Ich gehe zur Bank und sage, hier in dem Maßstab, wie das der Preis gestiegen ist, ich gebe euch das als Sicherheit, gebt mir einen Kredit und den gebe ich dann aus für Reisen, für Autos, für was weiß ich alles, ne? Und das war sozusagen die Art und Weise, wie dieses Recycling aus den Finanzblasen quasi eine künstliche Konjunktur angeheizt hat. Und das ist natürlich in verschiedenen Weltgegenden verschieden, aber es war sozusagen das allgemeine Prinzip, nach dem das Ganze funktioniert hat. Und da ist natürlich klar, dass dann substanzlose Geldmassen sozusagen durch die Welt zirkulieren oder irgendwo lagern. Jetzt momentan, also das, was der Entwertungsschock eigentlich hätte bringen müssen, also die berühmte Marktbereinigung, das ist ja auch auf der Finanzebene aufgeschoben worden. Ein Teil dieser Entwertung wurde realisiert vom Bankensystem, aber ein vermutlich, niemand weiß das genau, größerer Teil eben noch nicht. Da hat der Staat Bürgschaften gegeben, das ist in Bad Banks ausgelagert worden oder in Zweckgesellschaften, in denen jetzt sozusagen man dem Zeitpunkt entgegenquiebert, wo es irgendwelche Knallköpfe gibt, die das Zeug wieder kaufen, wo das wieder handelbar wird. Und ja, also insofern ist diese Billionen von Euros, Dollars und so weiter, was da rumzirkuliert, müsste eigentlich ein Großteil, eigentlich ist es heiße Luft. Ne? Das ist ja das Problem, mit dem er sich jetzt rumschlägt. Ja, das ist so, der Kapitalismus hat eben den Asterix eingestellt und alle möglichen Leute. Es ist halt so, dass das Problem ist ja, wie entsteht was aus nichts. Ja? Es ist eben so, wenn aufgrund dessen, dass die reale Kaufkraft eingeschnürt wird, ja? Senkung des Arbeitslohns, Massenarbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung, Prekarisierung, diese Produktionskapazitäten, die da noch und nöcher aufgebaut werden, dann eigentlich sogenannte Überkapazitäten sind, weil sie nicht auf genügend Kaufkraft treffen. Das macht sich irgendwann auch in dem Kalkül der Kapitalien bemerkbar. Das heißt, wenn da Gewinne zurückfließen und der Anfänge dieses Prozesses gehen schon weit in die 80er Jahre zurück, wenn dann Gewinne zurückfließen, dann werden die eben nicht mehr neu in Arbeitskraft und Maschinen investiert, weil da eh schon zu viel da ist, ja? Zu viel große Produktionskapazität. Also geht man an den Finanzmarkt. Das ist ein klassischer Mechanismus. Nicht? Man kauft zum Beispiel die Aktien von anderen Unternehmen. Ja? Oder man kauft Immobilienpapiere. Nicht? Und wenn immer mehr Einzelkapitalien das machen, ne, was ist dann? Gesetz von Angebot und Nachfrage, die Preise dieser Finanzpapiere steigen. Ne? Und wenn man das jetzt sozusagen für bare Münze nimmt und sagt, aha, ich habe eine Aktie im Nennwert von 50 Euro, ja, deren Preis war vorher schon auf so rund 500 Euro, jetzt ist er 1.000, 2.000, 3.000 Euro. Ja? Dann ist rein über diese Preisbewegung dieser Finanztitel ist scheinbar Wert entstanden. Ne? Weil mit diese gestiegenen Preise dieser Finanztitel, die kann ich ja sozusagen in Geld verwandeln, indem ich die verkaufe oder indem ich sie beleihe. Ne? Indem ich zur Bank gehe und sage, da, bitteschön, ich habe hier eine Sicherheit. Ne? Und dann kaufe ich damit Häuser wieder, ja, oder Wohnungen oder Autos und Tod und Teufel. Und dann freuen sich natürlich die Produzenten, die Einzelkapitalien, die das Zeug herstellen, reiben sich die Hände, okay, wir fahren die Produktion da wieder hoch. Ne? Und bis irgendwann eben die Blase platzt und dann gibt es jede Menge Leute, die einen schwarzen Peter in der Hand haben. Ne? Ihre als Gläubiger, als Schuldner, als Produzenten ist es Geldkapital, Sachkapital und Warenkapital ist plötzlich nichts mehr wert. Ne?
So,
naja, also wenn jetzt, sagen wir mal, BMW hat, sagen jetzt mal bloß das als Beispiel, ja, BMW hat jetzt seine Produktionskapazität danach ausgerichtet, ja, seine reale Produktion, auf die Nachfrage aus den USA, die aber nicht aus reellen Einkommen gekommen ist, sondern eben aus diesen Preissteigerungen der Finanztitel, die dann beliehen worden sind, womit die Leute das gekauft haben. Jetzt knallt diese Blase, ja, stellt sich raus, diese Immobilienpreise steigen nicht nur weiter, diese Finanztitel, sondern sie werden schlagartig entwertet. Stellt sich eben raus, das war ja bloß heiße Luft. Ja? Die Preise sinken also in immer schnellerem Tempo, dieser Finanztitel. Ja? Das heißt, jetzt können natürlich all die Leute, die das vorher konnten, nicht mehr zur Bank gehen und sagen, ich beleihe das, das ist ja nichts mehr wert. Also bestellen sie auch keine BMWs mehr oder stornieren ihre Bestellungen. Ja? Und auf einmal, batsch, kriegt BMW das reingewirkt. Sie haben mit einer Nachfrage gerechnet, die plötzlich aus heiterem Himmel scheinbar rapide wegbricht. Ja? Dann schlägt es natürlich auch auf BMW zurück. Ja, ja gut, einiges hatten sie verkauft, ja. Ja, ich meine, die produzieren ja laufend und müssen laufend weiterverkaufen. Ne? Und wenn der Absatz plötzlich einbricht, ne, dann ist zum Beispiel in Frage gestellt, ob sie ihre eigenen Kredite bezahlen können, ne? Die sie ja auch aufnehmen mussten, um diese Produktionskapazitäten wiederum.
Um die zu kaufen, muss BMW jetzt mal verfrieden bauen. Die sind ja immer noch, die müssten dann weiter produzieren und nicht zu rentieren. Das war nicht möglich.
Ja.
Wenn jemand hat von 70.000 und beleidigt mit 40.000 für ein Auto zu kaufen, der kauft das Auto, aber dann fällt der Aktienwert von 70.000 auf 30.000, weil der Markt fällt, dann hat er sozusagen Schulden. Aber er hat den Kredit, den er sich bedient hat, für den BMW trotzdem bezahlt.
Im Übrigen kann es natürlich auch sein, das ist eine zusätzliche Komplexität, dass er das nicht unmittelbar gekauft hat von BMW, sondern er hat es bei einer BMW-Bank geleast. Ja? Und jetzt kann er die Gebühren dafür nicht mehr zahlen. Nicht? Dann muss nämlich der BMW-Händler muss diese Karosse zurücknehmen, ne? Und sitzt dann plötzlich auf Warenkapital, das dann diese Karossen sind, nicht? Das entwertet ist. Na, was geleast ist und wenn das nicht mehr bedient werden kann, diese Leasinggebühren, dann ist genau wie beim Haus, ne? Wenn du das gekauft hast, kannst die Gebühren oder die Bankzinsen nicht mehr zahlen oder falls du es gemietet hast, die Miete nicht mehr zahlen, dann musst du ausziehen, musst sozusagen das Haus zurückgeben, ja? Und wenn du dasselbe ist mit dem BMW-Karosse, ne? Wenn du die geleast hast und hast die noch lange nicht abbezahlt, ne, dann musst du sie zurückgeben, wenn du das Leasing nicht mehr bedienen kannst. Ist ja klar. Ne? Nur ist das natürlich eine Katastrophe für die entsprechenden Vertragshändler, wenn die auf einen Schlag plötzlich en masse ihre Karossen zurückkriegen, weil die Leute, die das geleast haben, das nicht mehr bezahlen können. Also es gibt halt da Verkettungszusammenhänge. Ne?
Ich habe noch drei Sachen, und zwar einmal aus der Erfahrung von eigenen Diskussionen, die man immer so hat. Hast du ja vorhin völlig zu Recht, ist jetzt nur eine Ergänzung erwähnt, dass man das, die Sache so sehen muss, dass im Grunde gesellschaftlicher Mehrwert in Masse sozusagen produziert wird, der dann je nach Produktivität der Einzelproduzenten verteilt wird. Ne? Jetzt würde ich mal sagen, man kann das eigentlich auch runterbrechen auf die einzelne Ware, nicht als individuelle, sondern wenn man es definieren würde als gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit, und zwar jeweils zu dem jeweiligen Produktivitätsniveau. Da kommt nämlich auch das Prozessierende des Werts hinein. Ne? Also wenn man so will, gesellschaftlich durchschnittlich, jeweils aktuell gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit für das jeweilige sozusagen Quantumware. Ne? Dass es dann griffiger auch wird, also das hat sich erfahrungsgemäß bei Diskussionen immer als sozusagen als Aha-Erlebnis bei dem Gesprächspartner dann oft herausgestellt. Ne? Die zweite Sache, die Kompensationsmechanismen, die du natürlich eh kennst, aber wahrscheinlich jetzt der Kürze halber nicht erwähnt hast, aber da gibt es dann oft zumindest bei dem einen Widersprüche, ne? Also der erste, den hat, glaube ich, Luxemburg schon erwähnt, die Sache der Expansion in bisher nicht kapitalisierte Weltregionen, die natürlich längst abgeschlossen ist, ne? Also spätestens mit dem Zeitpunkt des Endes der Kolonialisierung und so, ne? Das war aber ein Kompensationsmechanismus, der historisch längst ausgelaugt ist und exakt. Aber das zweite, das Wichtigere, worauf du natürlich garantiert auch locker eingehen kannst, jeder von uns, ne, ist der, dass Produkte kreiert werden, ne, an die wir bisher noch nicht gedacht haben, die sozusagen wieder in der Lage wäre, massenhaft menschliche Arbeit einzusaugen. Ne. Aber das wäre ein wichtiger Punkt, weil der immer mal wieder kommt als Gegenargument. Also gibt es dann irgendwann mal vor 20 Jahren hat an Mobiltelefone auch kein Mensch gedacht. Ne. Heute sind sie quasi in jeder Hosentasche, ne, bis auf deine natürlich. Ne. Okay. Aber nein, das hast du ja schon mal entgegnet in der Schwellenkrise des Tauschwerts. Naja, dass die Produktion auch von Dingen, Produkten, die wir noch gar nicht erahnen, ne, natürlich nicht mehr, da wird natürlich genauso die computerisierte Produktion sozusagen Einzug halten. Ne. Nur das als Ergänzung. Und das Dritte, das hast du eben auch schon gesagt, einerseits natürlich wird zunehmend pro Arbeitsplatz sozusagen ein immer größeres Quantum an Kapital sozusagen Vorschuss nötig. Ne? Das ist aber, glaube ich, nur ein Aspekt, weil man könnte ja argumentieren, der tendenzielle Fall der Profitrate, okay, den gibt's, aber da muss halt das Kapital in Zukunft mit nur 5% Profitrate, das ist so ohnehin eine Größe, die nie so ermittelt wird, und dann später mit 4% und dann mit 3% durchschnittlich auskommen. Ne? Wo ist das Problem? Ne? Aber das Problem löst sich insofern vielleicht auch, als man da vielleicht noch die Größe einbringt, naja, dass bei jedem Produktivitätsschub einerseits sich der Kapitalmehraufwand insgesamt und pro Arbeitsplatz erhöht, andererseits sich natürlich auch was in der stofflichen Produktivität tut. Also die stoffliche Produktivität wird natürlich, die stoffliche, ne, die rein materielle stoffliche wird natürlich auch deutlich erhöht. Und meines Erachtens, also unseres Erachtens liegt sozusagen was Krisenträchtiges darin, dass die stoffliche Produktivität gerade durch die dritte industrielle Revolution, die auf der Mikroelektronik basiert eben, ne, erheblich viel sich stärker erhöht hat als der Kapitalmehraufwand. Sodass dann eben genau das, was du vorhin gemeint hast, gigantische Überkapazitäten letztlich erst sozusagen herstellen, ne? Weil die stoffliche Seite so gigantisch sich entwickelt hat, dass die jetzt wirklich auf ihren Warenbergen Produkte, die eigentlich unsere aller Bedürfnis befriedigen könnten, aber als Waren eben produziert, ne, sitzen bleiben müssen notwendig. Also dieses Verhältnis von Kapitalmehraufwand, der natürlich wächst im Verhältnis sozusagen zu dem mehr an stofflicher Produktivität im Zugewinn, der meines Erachtens, also empirisch auch, ne, erheblich davongeschossen ist, also den Kapitalmehraufwand deutlich übersteigt, sodass eben Kapital faktisch im Grunde entwertet wäre. Ne. Aber wie du eben da zuletzt ausführtest, dann eben in die Spekulation fliehen muss, ne, also um nicht sofort entwertet zu werden, aber dann eben mit zeitlichem Aufschub, ne, wenn nichts, eigentlich schon nichts wieder entsteht, dann entwertet wird. Ne. Also das war nur meine Ergänzung dazu.
Man kann diesen Problemzusammenhang unter verschiedenen Aspekten betrachten. Etwas anders gelagert ist eben die Betrachtung, wie der Klaus Peter sie mit diesem Artikel Widerspruch von Stoff und Form. Nicht? Also das hat natürlich auch eine stoffliche Seite. Ich habe das jetzt nur auf dieser Wertseite in diesen quantitativen Größenbestimmungen, die so gegenläufig sind. Nicht? Steigerung des relativen Mehrwerts pro einzelne Arbeitskraft und relative Verminderung des Arbeitskraftanteils pro Geldkapital. Und dann, wo diese Expansion über neue Produkte, nicht, oder Vermassung neuer Produkte, bestimmter Produkte, die vorher Luxusgegenstände waren, eben diese Expansion stattfindet, sozusagen die innere, nicht die äußere, nicht? Und wo das aber aufhört, dieser Kompensationsmechanismus, wenn eben die Produktivität ihn überholt. Ne? Dann gibt es zwar immer auch wieder neue Produkte, aber immer arbeitsärmer und dieser Mechanismus, wieder zusätzliche Arbeitskraft einzusaugen, erlischt. Wobei das, was du am Anfang gebracht hast, also das Kriterium für einen Produktivitätsstandard, was der Marx ja benennt, die gesellschaftlich durchschnittliche notwendige Arbeitszeit, die nötig ist, um auf dem gegebenen Produktivitätslevel dieses Produkt herzustellen. Das ist sozusagen eben der Produktivitätsstandard, das heißt die Mindestanforderung, um überhaupt marktfähig sein zu können. Nicht? Das heißt aber noch nicht, dass alle Produktion, die auf diesem Produktivitätsstandard produziert, dass die auch wirklich auf dem Markt abgesetzt werden kann. Nicht? Wenn nämlich Überkapazitäten da sind, ja, gemessen an der noch von der realen Verwertung erzeugten Kaufkraft, ja, Überkapazitäten da sind, die keine Kaufkraft mehr auf sich ziehen können, dann nutzt das Einhalten dieses Produktivitätsstandards gar nichts mehr. Ne? Dann heißt es eben, der Marx hatte sogar eine Formulierung, die dann auch der Michael Heinrich irgendwo bringt. Und das ist auch richtig, denke ich. Der Marx sagt dann, wenn der Fall eintritt, ja, dass hier nicht mehr genug Kaufkraft da ist, um diese Produkte zu kaufen, dann ist, selbst wenn das den Produktivitätsstandard einhält, ist das so gut wie, ist das eigentlich unproduktive Arbeit. Ist das eine Arbeitsaufwand, Aufwand menschlicher Energie, der sich gar nicht mehr, der gar keine Realisationsmöglichkeit mehr hat, der ist dann sozusagen ungültig. Ja? Und es stellt sich dann halt auf dem Markt heraus. Ne? Also ist der Produktivitätsstandard nicht das Einzige. Ne?
Aber mit Herrn Heinrich dann war eben als Bewacherin, wenn ich das auskomme, ja, gibt es bei Ihnen eben auch keine Kapital. Ja, aber das war ja gar kein Kapital, sondern ganz völlig
erfordert. Ja, natürlich, aber... Ja, also darauf versuche ich dann im Einzelnen, weil es ist eben im Kontext dessen, was heute Marx-Renaissance heißt, bei dem Seminar einzugehen. Und ich glaube, der Klaus Peter macht, vielleicht kannst du das mal sagen, wir wollten ja auch das Seminar nochmal kurz ankündigen, weil es darum ja auch geht, zum Teil um Themen, die wir jetzt hier auch angerissen haben. Vielleicht nochmal kurz was dazu sagen.
Also mein Vortrag war jetzt Konkurrenz, Produktivität und Krise. Und müssen wir über ein paar Punkte nochmal reden, weil da sind so Sachen drin, die du heute angesprochen hast, nämlich die Frage, also es ist eine Auseinandersetzung noch mit Exner zum Beispiel und also anderen Autoren, die sagen, die Produktivkraftentwicklung ist grundsätzlich gut fürs Kapital, also erhöht die Akkumulationsmöglichkeiten, während wir ja dagegen sagen, oder andersrum, die erklären Krise, denn Exner spricht ja auch von Krise, eigentlich immer damit, dass die Produktivkraft nicht genug gewachsen ist, während unsere Erklärung ja eigentlich andersrum ist, die sagt, also die Produktivkraftentwicklung selber ist der eigentliche Grund für die fundamentale Krise. Und also damit wollte ich mich dann noch ein bisschen genauer auseinandersetzen. Es gibt aber noch einen weiteren Vortrag da von Frank Engster, der über die neue Marx-Lektüre referiert. Und Roswitha, was ist dein Thema?
Feministischer Quatsch.
Also es kann durchaus sein bei dem Seminar, dass da vielleicht ein gewisses Spannungsverhältnis auftritt mit dem Gastreferenten, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie weit der kritisch oder unkritisch sich zu dieser neuen Marx-Lektüre verhält. Also erhellen kann das zumindest in dem Sinn sein, dass er einfach mal so einen Überblick gibt über die Entwicklung dieser neuen Marx-Lektüre, was da die Hauptvertreter sind, was die so sagen. Nicht? Und ja.
Als ich ihn angefragt habe, habe ich das natürlich, ich habe nicht gesagt, er soll die neue Marx-Lektüre in die Tonne treten. Ich habe ihm gesagt, er soll was zum Kritikpotenzial der neuen Marx-Lektüre sagen. Diese Anfrage impliziert auch, dass er durchaus feststellen könnte, sie hat kein Kritikpotenzial. Aber so, wie er dann die Ankündigung rumgeschickt hat, scheint er doch davon auszugehen, dass sie ein Kritikpotenzial hat. Und er setzt eher drauf, also er setzt eher so die, also Bobby macht ja diese doppelte Abgrenzung sowohl zum Postoperaismus wie zum neuen Marx-Lektüre, während ich bei Engster den Eindruck habe, dass die neue Marx-Lektüre für ihn sozusagen die Grundlage ist, den Postoperaismus zu kritisieren. Ne? Und das könnte natürlich durchaus spannend werden.
Ne? Ich will da eben eher die Konvergenz zwischen den Positionen zeigen.
Er will aber, hat er mir gesagt, weil ihn die Postoperaismus-Diskussion interessiert, wahrscheinlich dann auch bis Sonntag bleiben. Also wird sich dann wird dann wahrscheinlich auch nicht nur, dass du auf seinen Vortrag reagieren kannst, sondern er wird wahrscheinlich auch auf deinen Vortrag dann reagieren. Insofern sind da einige Kontroversen zu erwarten, vermute ich mal.